Okay, habt ihr noch Kraft?
Ja.
Sieht so voll gesund aus, gell? Alles. Im ersten Blatt, das ihr habt, da ist einfach der Plan vom Ganzen, was wir leider nicht in dieser kurzen Zeit durchsehen können, klar. Aber da habt ihr diesen fünften Teil, der draufsteht, drei klare Unterteilungen der Ethik. Seht ihr das auf dem ersten Blatt? Okay. Da hat es immer wieder interessante Bibelstellen und Überlegungen für jeden von diesen Stand, in dem, wenn wir gläubig sind und mit Jesus da weiterleben, der ledige Stand, Auswahl der Partner, Zeit der Verlobung, Ehe, Kinder, Familie, Krankheit und Gesundheit, Witwenstand, Tod und ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, da wo ich anfangen will, gell? Das ist das Lustige. Es sind noch 55 Blätter. Vielleicht, was ich sagen kann, ist, dass wenn solche da sind, die vielleicht auf ihrem Laptop das Ganze aufnehmen wollen, ich habe das Ganze auf meinem USB-Schlüssel. Also wenn jemand das auf den Laptop aufladen will und an den anderen geben will. Für alle diese Situationen, die da aufgezeichnet sind, hat es immer Bibelstellen zum Überlegen. Für diese verschiedenen Arbeit, also Lebensstufen und so, und die Überlegung weiterzuführen. Denn meistens in meinen Ethik-Unterrichte sind es vor allem so, ist es Arbeit in Kleingruppen mit verschiedenen ganz spezifischen Situationen, wo man dann lernt, wie damit umzugehen. Aber was ich vielleicht in diesem letzten weitergeben will, wenn ich es finde, ja. Ich sage euch gleich, ob ich es gefunden habe. Gell? Das muss irgendwo da drin sein. Wie man umgeht mit... Okay. Ich möchte euch in dem Fall nur eine Reihenfolge weitergeben. Wenn ihr in einer Situation seid, zum Beispiel in der Gemeinde, einer Situation, wo man mit überlegen muss, wie man mit einem ethischen Problem umgeht, dass ihr vielleicht noch aufschreiben könnt, was für eine Reihenfolge in der Überlegung da sein kann. Wir wissen ja, dass was unsere Zielsetzung, wir wollen den Menschen helfen, die in schwierigen Situationen sind, den Willen Gottes zu erkennen, die Macht der Vergebung zu entdecken und sie darin unterweisen, das Leben wieder aufzubauen. Das heißt, wir wollen ihnen helfen, nicht von uns abhängig zu werden, gell, das ist klar. Also wollen wir diesen Menschen helfen, diese schwierige Situation, wo sie sind, da zu sein, den Willen Gottes zu erkennen. Also wir werden ihnen helfen, indem wir ihnen Bibelstellen geben, die sie durchlesen müssen. Ich arbeite immer mit den Leuten mit Aufgaben. Ich gebe ihnen als Aufgabe, Bibelstellen durchzuarbeiten und zu überlegen, wie sie mit dieser Bibelstelle umgehen können in ihrer Situation. Und das ist sehr interessant, wie man dann sieht, wie Menschen mit einem Text umgehen und versuchen, etwas zu verstehen davon. Was ist das Erste, was wir tun müssen in verschiedenen Situationen? Das Erste ist, dass wir versuchen, eine gute Diagnose zu machen. Das heißt, nie versuchen, zu schnell eine Lösung zu finden, bevor man ganz sicher ist, dass man die ganze Situation verstanden hat. Das scheint mir ganz wichtig. Oft nimmt man einen Weg, der zu kurz ist. Wie oft habe ich es gemerkt in Gemeinden, man lädt mich manchmal ein für schwierige Seelsorgefälle, muss da auch wieder die nächsten Tage, habe ich solche Rendezvous, aber wo dann die Schwierigkeit oft da ist, dass man zum Beispiel in Ehen, wo einer von beiden nicht gläubig ist, dass man nur die Situation kennt von der Familie durch den Blick von dem, der gläubig ist. Und dass man nie vielleicht mit dem Mann gesprochen hat, dem Ungläubigen, mit ihm spazieren gegangen ist, um zu hören, wie er das Leben ansieht, was er meint von der Ehe, wie er die ganze Sache sieht. Gell? Denn auch ein Ungläubiger kann etwas sehen, gell? Und muss die Situation erklären können von dem, was er lebt. Also zuerst eine gute Diagnose, die ist wichtig. Wir dürfen uns auch nicht von den Überzeugungen von einer Person, die mit uns reden, von ihren Überzeugungen beeinflussen lassen. Ihr wisst ganz genau vom persönlichen Leben her, dass man eine Situation vom persönlichen Leben ganz anders sieht, ob man drinsteht oder ob man sie erzählt 10 Jahre später. Wenn man in einer schwierigen Situation drinsteht, ist man fast nie objektiv. Man ist immer unter einem gewissen Druck und sieht nur etliche Seiten davon. Also man muss die Leute immer total ernst nehmen. Was sie sagen, ist ganz ernst zu nehmen. Aber zu klarer Zeit muss man wissen, es ist vielleicht nicht ganz objektiv, was gesagt wird. Und darum dürfen wir uns nicht schnell beeinflussen lassen, um Antwort zu geben, sondern gut zuzuhören. Von allen meinen Gesprächen, das muss man nicht so machen, aber von allen meinen Gesprächen mache ich immer Notizen. Notizen, die in einem Ordner sind, der verbrennt wird, wenn ich weggehe. Ne? Also ja, das weiß Ursula. Niemand schaut in diesen Ordner hinein. Aber um zu notieren, was Leute nach einem Gespräch, ich notiere nie während einem Gespräch in einer Situation, sondern nachher, dass ich notieren kann, was ich verstanden habe, und welche Fragen ich habe in dieser Situation. Denn in einem ersten und zweiten Gespräch ist es oft so, dass ich keine Fragen stelle den Leuten, sondern ich höre mal zu. Ja? Und ich lasse reden, bis nichts mehr zu reden ist. Ja? Also, dass die Leute alles aussprechen können. Denn viele ethische Situationen sind so komplex, dass oft die Leute, wenn sie ihre Situation erzählen, finden sie selber nicht mehr die richtige Reihenfolge. Sie wissen nicht mehr genau, war jetzt das vorher oder nachher, oder ist das dazwischen gekommen, wann hat er das gesagt und wer hat der andere so reagiert, ich weiß nicht mehr genau. Ne? Aber die Leute müssen das alles sagen können, auch wenn sie unsicher sind und ungewiss und nicht wissen, ob sie objektiv sind oder nicht. Notizen machen, warum? Ich brauche Notizen, um zu wissen, was ich verstanden habe, zu notieren, was ich für Fragen habe. Und dann kann ich auch über meine Notizen immer wieder beten und besonders dafür beten, bevor ich das zweite Gespräch wieder habe. Und das Interessante, was ich doch ziemlich oft erlebe, das kannst du auch erleben, das finde ich super, ist, wenn du Fragen hast, zum Beispiel du hörst eine ethische Situation, die kompliziert ist. Der Mensch spricht mit dir von seiner Situation. Du hast Fragen in dem, was du gehört hast, aber du merkst, die Fragen könnte ich jetzt nicht stellen, ich würde ihn verletzen. Wenn ich ihn jetzt direkt verletze, dann vielleicht öffnet er nicht mehr sein Herz. Was normal ist, Reaktion, Schutz. Ja? Normal bei einem Menschen. Da bete ich dafür, für die Fragen, die ich habe, sage ich dem Herr, das und das und das, da habe ich Fragenzeichen, ist für mich nicht klar. Ich muss mehr Informationen haben, um diesen Menschen irgendwo helfen zu können. Bitte, Herr, gib mir diese Informationen. Und da merke ich, wie es manchmal richtig super ist, dass im zweiten oder dritten Gespräch, ohne dass ich diese Fragen stelle, diese Person antwortet diese Fragen. Die sagt mir die Sachen, die genau die meine Fragen waren. Ohne dass ich die Fragen stelle, gell? Also man kann wirklich eine Zusammenarbeit mit Gott, denn in dieser Zusammenarbeit, das machst du ja nur, weil du anderen Menschen helfen willst. Deine Zielsetzung ist nicht Recht zu haben oder etwas Großes dahin zu bringen, sondern Herr, das ist ein Mensch, der leidet in seiner Situation, die ist komplex. Wenn ich dann nicht genügend Informationen habe, Herr, da habe ich Angst, dass ich einen falschen Ratschlag gebe. Also das ist das Erste, die Diagnose. Geduld haben mit der Diagnose. Gell? Das Zweite, was ich schon gesagt habe, bete, Zeit nehmen zum Beten, mit deinen Notizen beten, überdenken. Und mit deinen Notizen, wenn du sie überdenkst, sofort auch mit deinen Notizen schauen, was wäre da für eine Hilfe, was habe ich da für biblische Prinzipien, was habe ich da für Bibeltexte, die da ein Licht geben, um da eine Antwort zu geben. Also das Dritte, der biblische Gedanken suchen, der das notwendige Licht für die Lösung der Situation gibt. Ich sag der biblische Gedanken, denn oft gibt es nicht direkt den biblischen Vers auf der Situation, das habe ich schon gesagt, und es ist oft so, dass wir nicht direkt einen Vers haben, der ja, in dieser Situation eine Lösung gibt. Auf alle Fälle suche ich dann, was sagt die Bibel bezüglich der Tatsachen, was sagt die Bibel bezüglich der Haltung von der betroffenen Person. Was haben wir zu sagen über die Haltung von der Person? Ja? Viertens, wenn ganze Sicherheit nicht da ist oder Sicherheit fehlt, um eine genaue Antwort zu geben, indem wir alles verstanden haben, dann müssen wir auch diese Möglichkeit haben, unter Brüder oder Schwestern, wenn es Schwestern sind, unter Brüder oder Schwestern, die Erfahrung haben, in aller Konfidenzialität, im Seelsorgegeheimnis, ja, in allem Seelsorgegeheimnis mit einem anderen austauschen, der Erfahrung hat und sagen, du, wir haben das und das, ich habe das und das verstanden, was meinst du? Wie kann man da helfen? Also nicht meinen, ich muss alleine da eine Lösung finden. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass es seelsorgliches Geheimnis gibt. Das müssen wir nie vergessen. Wenn wir Sachen weitersagen, die uns Leute persönlich im Geheimnis gesagt haben, dann ist alles kaputt. Also da verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Das muss man lernen. Das musst du auch, als wenn du verheiratet bist, musst du das ganz klar ausmachen mit deiner Frau. Das heißt, dass sie weiß, es gibt Besuche. Die Ursula, wenn ich nach Hause komme von Seelsorgegesprächen, dann fragt sie nur, wie war es, Dani? Und da weiß sie genau, wenn ich nicht präzises antworte, wenn ich sage, gut, ja, oder nicht so gut, ja, da stellt sie keine zweite Frage. Wir haben das ausgemacht gegenseitig. Auch wenn sie Seelsorge zurückkommt, stellen keine zweite Frage, denn wir wollen nicht dem anderen Glatteisgebiet geben, wo er zu viel sagt, und wo wir dann Mühe haben, das zu behalten und wo das dann plötzlich doch rausgeht. Also bei uns ist es so, bei Ursula und mir, ich kümmere mich um die Männer und sie um die Frauen. Gell? Das ist biblisch eigentlich einfach. Gell? Ja. Ist nicht groß kompliziert. Aber es war manchmal eine Schwierigkeit in dem Sinne mit den Mitarbeitern, denn es gibt Mitarbeiter, die gefunden haben, ich bin sehr gesetzlich, das ist schon möglich, gell? Und die meinten, ja, das ist so ein Ratschlag von alten Männern, so, ne, die ein wenig, okay, ja. Aber ich hatte doch leider zwei Brüder, die im Dienst sind, die durch die Seelsorge in Ehebruch gegangen sind. Also nicht Brüder, fleischliche Brüder, also vom Blut, nein, nicht mein Bruder, nicht Körper, okay, sondern Brüder im Dienst, wo im Dienst stehen, und wo aus dem Dienst ausgestiegen sind darum. Und es waren nicht die Frauen, die schuld waren. Es waren sie, die schuld waren. Denn sie haben Prinzipien, die wichtig sind, einfach umfahren. Wie wenn sie stärker wären als andere. Also viertens, wenn Sicherheit fehlt, Ratschlag von anderen. Beim Ratschlag von anderen, was super ist, ist, wenn oft im Ratschlag mit anderen, dass der andere doch sagen kann, hast an das und das gedacht oder weißt du das und das? Vielleicht ist diese Frage, wäre vielleicht noch wichtig, um besser das zu verstehen oder besser das zu wissen. Und das gibt uns eine Möglichkeit, auch weiterzudenken. Und dann fünftens, wenn eine Lösung sich herauskristallisiert, ist das Deutsch? Hatte ich wirklich Chance gehabt, du, da habe ich stark gemacht. He? Herauskristallisiert, wenn es klar wird, muss darüber nachgedacht werden, wie diese Antwort verständlich gemacht werden kann für die Person, die in dieser Situation ist. Man kann eine gute Antwort haben, aber es gibt Antworten und Lösungen für Situationen, wo die Lösung und die Antwort in verschiedenen Stufen weitergegeben werden muss, dass der Mensch das auch leben kann. Man merkt zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Situation wo sie mit einer Ehe oder so, wo Schwierigkeiten sind, könnte man vielleicht als guten Rat geben, jetzt machst du das und das und, jetzt, und dann klappt es wieder und du merkst genau, ja, Moment mal, da sind auch zueinander die Gefühle gestorben. Ja? Da kannst du lang überlegen, jetzt kannst du mit dem Wissen das wieder zusammenstellen, aber da musst du zuerst nochmal überlegen, wie kann sie jetzt wieder Gefühle aufbauen, positive Gefühle für den anderen. Und da merkst du, da ist sind verschiedene Etappen, Stufen dazwischen, die aufgebaut werden müssen, dass wieder ein Ganzes, eine Liebe da ist oder ein ganzes Vertrauen kommt. Denn die Lösung, ich könnte sagen, ja, man muss vertrauen, ja, aber wie baut man das Vertrauen auf nachher? Da braucht es vielleicht verschiedene Stufen und Zeit dazu. Also wenn du auch weißt, welche die Lösung ist, die biblische Lösung kannst du dann aufschreiben für dich, aber dann wieder beten, überlegen, Herr, zeig mir, in welcher Geschwindigkeit, so wie die Zeit rumgeht, diese biblische Lösung eigentlich angewendet werden kann, ohne dass diese Menschen zerdrückt werden von diesem Schritt, der getan werden muss. Ja? Wir hatten oft so Seelsorgesituationen mit ethischen Problemen, wo wir zuerst mit den Leuten eine Woche lang die Leute einladen, dass sie mit uns leben zum Beispiel. Ja? Denn wir wissen, da sind Leiden da, die werden nicht herauskommen aus dem Munde, wenn die Leute nicht zuerst mal mit uns Spaß haben, leben mit uns und wenn der Kerl nicht mit mir mal Fußball spielt oder so, gell, oder mit dem Fahrrad eine Runde dreht und so, bevor er eigentlich weiterkommen kann in dem, was er aussprechen will. Und dann, sechstes, die Anwendung der Schritte, wenn die Schritte angewandt werden, um die Lösung, dann eine Kontrolle haben im Gespräch mit dem Menschen, um zu wissen, ob er diese Schritte gut verstanden hat, wie man weitergeht, und dann dem Menschen auch helfen, dass er selber sagt, wie er das tun will. Es muss immer das, was eine Hilfe ist, wenn du auf ethischen Fragen raus, als Probleme rausgehen willst, dann muss der Mensch, der im Problem ist, muss selber es aussprechen können, wie er jetzt das in Praxis umsetzen will, um zu der Lösung zu gehen. Dann weißt du, er hat es verstanden. Und dann, das Letzte, was ich dann meistens noch mache, wenn die Probleme gelöst sind, das ist immer wieder Freude, gell? Wenn nach Monate oder Jahre Probleme gelöst sind, dann laden wir die Leute nochmal ein zu einem Festessen. Das ist französisch, gell? Muss man immer mit Essen verbinden. Ja? Einen guten Wein auch dazu, natürlich. Zu einem Festessen. Und dann ist, was für mich dann auch noch wichtig ist am Ende, ist die Leute noch zu fragen, okay, jetzt ist das alles durch, was habt ihr jetzt gelernt davon? Und dann merkst du nachher, wie die Leute, wenn sie zurückblicken auf diese Not, die sie erlebt haben, dann merkst du, wo sie die Prioritäten hinsetzen, wenn sie erzählen. Dann merkst du plötzlich, das war eine Hilfe, das war eine Hilfe, und dann merkst du, wie sie sich auf den Herrn gestützt haben, wie sie Lösungen durchgeführt haben. Und dann kannst du noch eine schöne Gebetszeit mit ihnen haben, um den Herrn zu loben, gell, zu preisen, wie er da geholfen hat. Und weil sie es aussprechen, wie sie rausgekommen sind, haben sie selber vieles gelernt, wenn wieder ein Problem kommt. Weil sie selber aussprechen, wie sie herausgekommen sind. Es ist manchmal auch interessant, wenn sie dir sagen so am Ende, also was du mir dann am Anfang gesagt hast, das war total nichts, gell? Hat mir nichts geholfen, das ist gut, ne? Dann hörst du auch mal, okay, ja. Und dann nachher, wie ging es weiter, gell? Und dann merkst du, ah ja, okay. Dann haben sie einen Weg gefunden. Manche kommen dann, habe ich ihnen einen Rat gegeben, den haben sie total null gefunden, ja. Und durch dem, dass sie dann überlegt haben, um ganz sicher zu sein, dass mein Rat null ist, haben sie in dieser Zeit einen besseren Weg gefunden und sind ihn gegangen, haben viel mehr Mut gehabt dazu, weil das ihre eigene Lösung war. Was man selber entdeckt, macht man immer noch viel lieber, als was ein anderer uns zeigt. Und dann haben sie noch desto mehr in die Richtung Lösung gegangen in dem Moment. Das könnt ihr dann schriftlich haben, es ist auf der Seite 48, wenn jemand mal diese Ding lädt, ne, der ganze Kurs, für die es wollen, dass ihr ein Blatt habt, wo das Ziel drauf ist, was haben wir für ein Ziel, wenn Situationen schwieriger sind, und dann auch die verschiedenen Etappen, um herauszukommen. Vielleicht werde ich das sofort, dass ich nicht vergesse, den Schlüssel geben. Eigentlich auf dem Ding. Und wenn jemand da ist, der viel Freude hat am Deutsch, ne, das bin ich nicht schon, ne, aber wenn jemand da ist, der viel, viel Freude hat am Deutsch und viel zu viel Zeit zu Hause, also ne, das sind schon zwei große Möglichkeiten, da kann er mir meinen Kurs nehmen und das ganze Deutsch mal durcharbeiten und korrigieren, bitte. Ja? Und mir senden dann per Mail. Herzlichen Dank. Also wirklich herzlichen Dank. Würde mich sehr freuen. Also nicht alle miteinander. Ja, aber herzlichen Dank. Okay, habt ihr noch Fragen? Vielleicht in dem, was ich da am Ende gesagt habe, da die verschiedenen Schritte. Vielleicht habt ihr etwas da dazu zu Überlegung. Ja, okay.
Was soll man antworten, wenn eben ständig Zwänge vorgeschoben werden aus ganz gravierenden Ereignissen in der Jugend, in der Kindheit?
Du hast immer Situationen, wo Menschen sich auf die Vergangenheit stützen, dass sie eine Entschuldigung haben. Bis zum Glück gibt es nicht viele so Fälle, aber es gibt es doch immer wieder, gell? Wo man dann in der Kindheit Verschiedenes erlebt hat, das schwierig ist und dass das zum Beispiel oder anders, gell? Denn ich glaube, von all dem kann man mit Hilfe des Herrn innerlich gelöst werden und vergeben auch denen, die uns Böses getan haben. Wir sind natürlich sehr markiert in unseren Ländern von der Psychologie, gell? Das müssen wir nicht vergessen. Und die hilft uns nicht immer. Wenn zum Beispiel ein Menschenfresser zum Glauben kommt, dann sagt man ihm meistens nicht, jetzt isst nur noch die Hände und die Füße, gell? Jetzt nicht mehr die ganze Menschen. Ne? Jetzt progressiv wirst du dann frei werden. Progressiv, ne? Okay. Ich glaube, da sind wir einverstanden, dass ihr am besten sofort aufhört, ne? Und radikal, ne? Und es gibt viel Verschiedenes im Leben, wo wir durch unsere psychologischen Annahmen oft dem Menschen die Möglichkeit geben, in seinem Wesen etwas noch viel länger behalten und leiden machen, als es eigentlich die Realität sein soll. Wir wissen ja, dass wenn wir etwas vergeben, können wir es nicht unbedingt vergessen. Aber vergessen ist nicht ein etwas Passives. Vergessen ist aktiv. Das heißt, wenn es wieder in Erinnerung kommt, muss ich Stellung nehmen dagegen. Und ich meine, das ist oft das Problem, dass in der Psychologie, also wenigstens in den humanistischen Psychologie, die man unterrichtet in unseren Schulen, ist es so, dass die Verletzungen, die wir in der Kindheit haben, die werden nie total geheilt, sondern sind immer wieder da. Wenn sie auch abflauen, sind sie da und werden auch die Quellen sein von unseren falschen Haltungen von heute. Aber jetzt gehst du auf das Biblische zurück, musst du sagen, nein. Du hast Verschiedenes erlebt. Wenn ein Psychologe das Leben von Jesus durchnimmt, mit den französischen Psychologieschulen, wenn er das Leben von Jesus durchnimmt, ist Jesus ein ganz abnormaler Typ. Ganz abnormal. Denn er hatte nicht einen Vater, also hat er schon ein Problem. Ja? Das Vaterproblem hatte er schon. Nachher ist er aufgewachsen in einer Situation, geboren in einer Situation und in einem Stall. Ja? Das ist also auch ein Problem, soziologisch, gar ein großes Problem. Ja? Nachher wurde er als ganz groß angeschaut von den Magier, die da kamen und eine ganze Geschichte gemacht haben, gell, um ihn herum. Und so geht es weiter. Und nachher war er nicht ganz in einem normaler Stufe, denn als Zwölfjährigen, dass die Pharisäer überrumpelt waren von seinem Wissen, also war da schon etwas bei ihm, das nicht geklappt hat. Und dann ist er ledig geblieben, das ist nicht normal. Ja? Also sexuell war er kein normaler Mensch, ja? Und so weiter. Und wenn du das Bild anschaust, dann merkst du, es gibt psychologische Standpunkte, die uns ganz verschieben in unserem Gedankengang. Klar, wenn jemand vergewaltigt wird, wenn jemand solche Not oder x-mal, wie ich verschiedene Seelsorgefälle habe, wo Kinder x-mal vergewaltigt worden sind, gell? Wo gebraucht worden sind für Pornografiefilme. Ja? Aber ich habe gesehen, wieso ein Mädchen total geheilt worden ist. Aber durch die Gnade Gottes, weil sie akzeptiert hat, was unmenschlich ist, dass sie allen denen, die sie kennt und nicht kennt und die ihren Körper gebraucht haben, missbraucht haben und angeschaut haben in Filme, dass sie allen denen vergeben hat. Und ist zu tiefer Ruhe gekommen und hat ein normales Leben. Aber das ist Werk Gottes in einem. Denn das Werk Gottes geht dann so weit, dass es die ganze Trilogie trifft, also Seele, Geist und Körper trifft. Ja? Und dass es im Ganzen eine tiefe Ruhe hineinsetzt. Von menschlicher Seite gesehen ist so ein Mensch praktisch gesehen kaputt für sein Leben. Ja? Nur von göttlicher Seite her gibt es eine Möglichkeit. Also das sind die in der Seelsorge manchmal schwierig. Ja? Ich könnte dir nur einen Fall sagen von einem Mann, der zu mir kam. Das kann ich sagen, ich habe ihm mal gesagt, ob ich es erzählen darf, und er hat mir erlaubt. Ne? Der war Leiter während 10 Jahre bei einem Psychologe. Leider war dieser Psychologe ein Christ, also sollte man nicht sagen, dass er mein Leiter Christ ist. Ne? Aber der wurde 10 Jahre behandelt über ein Problem von seinem Großvater, der jähzornig war. Ja? Und dann ist er mal zu mir gekommen und ist in einen verrückten Zorn hineingegangen, ne? Er kann ja nichts dafür, sein Großvater war so. Ne? Und wollte mich zusammenschlagen da, ne? Neben dem Haus. Nur ist er auf einen Knorren gefallen, habe ich ihm an den Boden gelegt. Ne? Und da er am Boden war, habe ich gesagt, Mann, das ist absolut kein Problem von deinem Großvater. Ich habe gesagt, das ist deine Sünde. Und wenn du diese Sünde nicht bekannst, dann wirst du mal jemanden töten. Oder dann fällst du auf einen anderen, wie ich, aber der nicht bekehrt ist und der dich tötet. Ja. Der hat so einen Schock gehabt, der Kerl, gell? Am Boden. So einen Schock, dass er derselbe Abend Buße getan hat und zu Gott gekommen ist. Und er wurde total befreit. Das hat Gott gemacht. Nachher habe ich ein Telefon bekommen vom Psychologen, der wollte mich vors Gericht machen sogar, ja. Weil ich eingegriffen habe und ja, den Kerl an den Boden gemacht habe. Ja. und dass das nicht mein Beruf ist und so weiter. Ich habe einen Kunde weggenommen und so, ja. Ich muss sagen, ich habe ihm nicht viel Geld gefragt, um ihn an zum Boden zu machen, ja. Es war kam billig. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diesen humanistischen Trend hineingehen, wo wir Seelsorge, biblische Seelsorge vermischen mit dem ganzen psychologischen. Die Menschen sind, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir als Menschen sind viel solider, als wir es meinen. Und oft in der Seelsorge nimmt man die Menschen mit so Handschuhen antasten, gell? Klassehandschuhe, dass man meint, man darf nicht dagegen gehen und die Sache nicht mit dem Namen nennen, sonst gibt es Probleme. Also ich glaube, man muss nicht jeden an den Boden hauen, gell? Das ist sicher nicht die gute Methode. Das war der alte Adam, der so, ja, habe ich gespürt, wie der Deckel vom Sack aufging da, ne? Also der richtige Weg zu finden, ist sicher nicht leicht, aber es gibt so Situationen. Gell? Ich glaube, die Überzeugung müssen wir von allem behalten, dass die Vergebung ist etwas Gewaltiges. Gewaltiges. Was das ändert in einem Leben. Ich hätte das auch nicht geglaubt, einfach, weißt du, als Junger, der aus der theologischen Schule rauskommt, wusste ich, dass Vergebung, aber als ich das gesehen habe im Dienst, was Vergebung, Leute, die vergeben, wie sie eine totale Änderung leben können, das ist wunderbar, wunderbar. Und dann eben das Problem in der Seelsorge, gell, ist, dass wir da nicht mit Leuten, wo wir etwas Hartes zu sagen haben, dass wir nicht mit so viel Mitleid da sind, dass Leute dann eine Waffe finden in ihrer Situation, um mit dieser Waffe zu brauchen, dass kein Seelsorger eine Lösung findet. Es gibt so Gläubige, die von Seelsorger zu Seelsorger reisen und dankbar sind, dass keiner eine Lösung findet. Denn sie haben die Waffe gefunden, wo der andere so vor einer so schwierigen Situation ist, dass er keine Lösung hatte. Ja.
Ja, das ist ja auch der springende Punkt, dass die dann sagen, du kannst mich hier gar nicht verstehen,
ja.
Du hast das nicht erlebt, was ich erlebe.
Ja, genau. Ja, genau, das ist, ja. Ja, und da kann man nicht viel dazu sagen, gell? Aber es ist klar, dass wir alle diese Sachen nicht zu erleben haben, ist auch klar, gell? Ja. Nicht einfach. Seelsorge ist sowieso nicht einfach. Wenn man wieder Seelsorge-Rendezvous hat, gell, bin ich jetzt mal in einer Spannung. Muss ich mit dem Herrn reden und sagen, Herr, jetzt kommt ein Mensch. Jetzt, Herr, ein Mensch, das gehört dir, das ist ein Geschöpf Gottes. Hilf mir, gell. Ein Mensch zu verstehen, gell, das ist viel größer, als was wir können. Denn jeder ist anders und dann, ich brauche manchmal mehrere Gespräche, bis ich nur verstehe, was der andere für einen Gedankengang hat. Es gibt die Gedankengänge sind ganz verschieden von jedem Menschen. Ne? Und manche Gedankengänge sind schwierig nachzukommen. Der geht im Kreis, kommt wieder zurück, gell, geht wieder nach vorn. Manche sind schön linear, da verstehe ich besser, denn ich bin auch linear in meinem Gedankengang. Aber andere sind ganz kreise im Gang. Ja, und kommst nicht mehr ran, alles zu entdecken. Aber spannende Arbeit, ja? Hat jemand noch eine Frage? Ja?
Bei dieser Seelsorge, die du jetzt bringst, hatte ich wirklich mit jemandem Psychose, Neurose und so weiter, kann man das auch als psychische Seelsorge oder muss man denn dann zum Psychologen schicken, sage ich jetzt mal,
ja, ist also beides, gell? Du hast Situationen, wo es zur Psychose kommt und Neurose kommt, die einfach da ist durch einen Gedankengang, der sich festgesetzt hat und der immer wieder wie ein Kreis kommt, gell? Und sich verankert wie, und wie eine Schiene gibt, he? Wo wo der Gedanken immer wieder da ist. Und wenn der Mensch dann in die Nähe von diesem Gedankengang kommt, ist es wie wenn du mit einem Auto in einem Graben fährst, wenn du in die Nähe gehst, klack, bist wieder drin und dann macht es wieder eine Runde. Und da oft muss man den Menschen auf die Länge helfen mit einer Zielsetzung. Wenn es nicht wirklich eine organische Krankheit ist, also die man wissenschaftlich messen kann, ja, dann weißt du, dass du irgendwie jetzt diesem Menschen helfen musst, dass er eine ganz andere Orientierung findet in seinem Gedankengang. Wir hatten so Menschen, die bei uns waren, da muss man dann meistens die Leute zu sich nehmen, gell? Und das ist Tag und Nacht praktisch Arbeit. Ja? Aber wir hatten solche, die bei uns waren, die waren überzeugt davon, dass sie Dämonen hatten und so, gell? Die sind in ein Milieu gegangen vorher, wo man überall Dämonen gesehen hat, und dann waren sie überzeugt davon, dass sie auch haben, ja? Und von lauter Überzeugung hat natürlich der Teufel davon profitiert auch, gell? Um das zu verankern, he? Und da hatten wir jemanden so bei uns, der hat sich die Haare ihm rausgerissen und so, also richtig, he? Der ist immer ums Haus rumgegangen, gell? Während Stunden immer im Kreis ums Haus rum. Ja? Und der hat genau physisch das gemacht, was er in den Gedanken gemacht hat. Ja? Und da musste man eine andere Orientierung, eine Zielsetzung und dann verschiedene Aufgaben geben. Und plötzlich, ohne dass dieser Mensch es gemerkt hat, hat er angefangen, anders zu denken. Natürlich jeden Tag mitgebetet und so, gell? Und der Mensch ist dann zum Glauben gekommen, es war ein Ungläubiger, der ist dann zum Glauben gekommen. Und nachher war aber das noch nicht fertig, als er zum Glauben gekommen ist. Da war eine ganz neue Umorientierung mit Zielsetzung gegen außen, nicht mehr gegen innen. Ja? Aber es gibt auch organische Krankheiten, wo wir dann Psychiater brauchen, nicht einfach Psychologen, aber Psychiater, das sind ja Ärzte, gell?
Und,
Man kann, wie auf jedem Gebiet, im physischen Gebiet, man kann auf dem Gebiet von den Neuronen und so, kann man auch eine Schwere haben, dass die Kontakte nicht immer gut sind, gell? Und wo man Hilfe braucht, also chemische Hilfe mit Medikamente, und wo man das gebraucht, dass man in einem Gleichgewicht bleibt. Und das ist dann ganz chemisch, also organisch, mesurabel, messbar, gell? Ja klar, ja. Ja, das ist dann die Schwierigkeit. Das ist dann die Schwierigkeit, dass wir nicht oft mit der Seelsorge haben wir oft eine schwere Zusammenarbeit mit einem Psychiater, gell? Weil er eine andere Schule hat. He? Also die Zusammenarbeit, die wir hatten, Ursula war Krankenschwester, he? Die Zusammenarbeit, die wir hatten mit Ärzten für schwierige Fälle, die war immer die beste mit ganz normalen Hausärzten, also Generalisten, wie sagen wir, ne? Denn die waren einverstanden, sich um den Körper zu kümmern, und sagten uns, obwohl es keine Gläubige waren, haben uns gesagt, der Arzt hat mir gesagt, ich vertraue Ihnen, was Seele und so Dings ist, da verstehe ich sowieso nicht. Und das war eine schöne Zusammenarbeit, wirklich eine schöne. Denn wir haben auch so Fälle wie zum Beispiel von Christen, die zu uns kamen, die wirklich krank waren, aber die überzeugt waren, dass sie nie ein Arzt brauchen, nie Medikamente, Gott wird sie heilen, und sie hatten Offenbarungen bekommen und, gell, dass alles wird rauskommen und sie werden dann als Prophet gebraucht und ja. Und die wurden dann von ihren Gemeinden, wo sie waren, verstoßen, weil sie eben krank geblieben sind und nicht geheilt waren, also hatten sie keinen Glauben in dieser Tendenz, verstehst du? Und die haben wir dann aufgesammelt, auf der Straße fast. Und die sind dann zu uns gekommen. Und das sind Leute, die dann wirklich in einer Krankheit waren, zwei Leute, wirklich drin. Da müssten wir mit dem Arzt sprechen. Der hat uns Medikamente gegeben, die wir ins Essen gemacht haben, ohne dass sie sehen und so. Gell? Und die waren überzeugt davon, der Herr heilt uns und ging effektiv besser. Gell? Und erst als sie geheilt waren, etliche Monate später, konnten wir ihnen sagen, du, wenn du jetzt das Zeugnis gibst, das waren Medikamente, ich kann dir die Namen sagen, gell, das und das und das hat geholfen. Ne? Aber im Moment hätten sie das nicht akzeptieren können in ihrer Überzeugung. Da musst du dann einen Weg gehen, gell, wo du in der Zusammenarbeit mit einem Arzt, der nie den Patienten sieht, ist nicht einfach, gell? Für den Arzt auch nicht, und wo du dem Arzt dann erklären musst, das ist eine sektierische Tendenz und wir wollen diesem Menschen helfen, dass er auch dieser sektierischen Tendenz rauskommt in ein Gleichgewicht. Gell? Das ist dann auch ein wenig komplex manchmal. Denn es gibt auch so geistliche Überzeugungen, die nichts mehr mit der Bibel zu tun haben und wo diese Leute eigentlich nicht schuld sind, verstehst du? Die haben anderen Führer geglaubt, würde ich mal so sagen, und sind überzeugt davon, dass das der richtige Weg war. Und jetzt sind sie da drin und jetzt musst du arbeiten zur Heilung. Und erst nachher kannst du ihnen zeigen, was eigentlich das Evangelium sagt. Aber zum Glück hat man das nicht jeden Tag, gell? Gibt auch einfachere Sachen, gell? Okay, ich bin am Ende. Also nicht physisch, das geht noch. Ist noch nicht Beerdigung. Herzlichen Dank fürs Mitmachen, Zuhören. Ich hoffe, dass es etwas geholfen hat. Ich bin nicht zufrieden mit mir, aber das ist mein Problem, gell? Ich finde, der Kurs, wenn er nur so überschlagen wird, ist es mehr so eine Reise in das Blaue. Aber ich hoffe, dass verschiedene Prinzipien rausgekommen sind, auch diese ganzen Prinzipien vom Überlegen mit einem Ziel, auch von der Liebe, die Triumph hat in der Ethik. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch von dieser Grundlage und Unterlage der 10 Gebote, die wir brauchen, dass wir diese Leit- und nicht Gleit, hat man mir gesagt, gell? Leitplanken haben, wo wir wissen, hier sind wir bewacht. Herzlichen Dank. Das ist ein gutes Buch, vielleicht kennen wir es, Biblische Ethik, kennst du das?
Kenn ich, ja.
Kennst du?
Meine Tochter geht es auch, hat schon studiert.
Gell?